Wir wollen um den Segen unseres Herrn für den heutigen Vormittag in besonderer Weise bitten. Wir verneigen uns. Unser lieber Vater im Himmel, du willst das ganze Herz und alles, was damit verbunden ist. Und wir wollen es dir geben. Wir wollen ganz leer werden, damit du uns durch deinen und mit deinem Geist füllen kannst. Wir freuen uns auf die Stunde jetzt mit dir und mit dem Sohn deiner Liebe, unserem Herrn Jesus Christus. Hab Dank für die Nachtruhe, die du gabst. Hab Dank für die Gebetsgemeinschaften, die wir hinter uns haben, in denen wir erquickt worden sind. Hab Dank für den Dienst unseres Bruders Eberhard Weber. Du wolltest ihn mit Freimütigkeit beschenken und gib, dass er das Geheimnis des Christus mit hineinbringen darf, sodass unsere Herzen voller Freude und Lobgesang werden. Wir bitten dich, schenke du ihm das Wort, das die Herzen öffnet, und gib, dass wir begierig lauschen auf das, was uns dein Wort durch deinen Geist lebendig machen will. Dank sei dir für den Segen, den du jetzt über uns ausschüttest. Amen.
Amen. Es soll ein Lied kommen, ja?
Oh ja. Wir hören ein Solo. Ja, soll es keins sein, du winkst ab.
Nein, nein, nein. Er hat noch einen Begleiter.
Also, ja, gut. Duett, ja. Also Duett. Gesang und Musik. Danke.
Herzens Zuflucht, Jesu. sicher auf diesen Felsen stürz ich mich ewiglich.
Meine Brüder, der Odenwald hat auch seine Sänger. Bruder Reinhard Eberle aus Auerbach, herzlichen Dank.
Ja, aber der südliche Odenwald.
Ja, aber gehört ja auch zum Odenwald.
Ja. Sind das direkt an der Grenze am Odenwald.
Also, dann wissen wir es jetzt ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Ich habe mal eine Frage, gerade weil wir vom Odenwald sprechen. Wisst ihr, welches der kleinste Wald Deutschlands ist? Der Odenwald. Da gibt es ein Lied. Es steht ein Baum im Odenwald.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, soweit ihr da seid und zuhört, mit dieser fröhlichen und freudigen Einleitung. Ja, ich bin dankbar für dein Gebet, lieber Rolf, aber mit dieser fröhlichen Einstimmung, da hätte ich fast gesagt, kann nichts mehr schief gehen. Denn man ist ja immer ein bisschen am Zittern und Zagen, wenn es dann losgehen soll. Mein Text heute Morgen ist, ja, halt etwas muss ich auch noch sagen. Ich habe gerne zugestimmt, dass wir dieses Solo unseres Klezmer vorher hören, nachdem Manfred mir sagte, wir sind ja unter uns, und es darf auch ein paar Minuten länger sein, dann brauche ich mich jetzt wegen der Zeit, die vielleicht etwas schon angelaufen ist, nicht zu sehr sputen. Ich habe das Wort Klezmer benutzt. Das ist ein Wort aus dem Judentum. Auf den Hochzeiten hat er Klezmer gespielt. Und das kommt von Keli, das ist das Gerät, nämlich hier unser Harmonium, und Samar, das ist Singen. Und der Klezmer ist der, der auf der Hochzeit mit der Geige gespielt und gesungen hat. So, und jetzt war es das Gerät und der Sänger, so haben wir hier ein Duo gehabt, ein Klezmer-Duo vielleicht. So, das vielleicht dann noch zur Überleitung auch dazu. Ich lese meinen Text jetzt vor. Ich wollte eigentlich etwas sagen über Römer 12, 3 bis 8, wurde aber gebeten, doch schon bei Vers 1 anzufangen. Ich will versuchen, ein paar Sätze auch zu den ersten beiden Versen noch zu sagen. Ich lese Römer 12, Vers 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist oder euer genauer wortgemäßer Dienst oder Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Äon, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, das betone ich, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung, dort steht im Griechischen das Wörtchen Praxis, die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung oder Praxis haben, also sind wir die vielen ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, griechisch Prophetie, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maße des Glaubens. Es sei Dienst, da will ich auch gleich sagen, dort steht nicht Metron, Maß des Glaubens, sondern Analogie, Verhältnis des Glaubens. Dann lese ich weiter. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei, der da lehrt in der Lehre, es sei, der da ermahnt in der Ermahnung, der da mitteilt in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen, durch das Mitleid Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer wortgemäßer Gottesdienst ist. Ganz hingeben ist hier die Überschrift des Verses. Kein halber Christ sein. Jesus gab sich ganz hin aus der Barmherzigkeit Gottes heraus für uns. Und wir sollen uns ganz hingeben, damit Gott aus uns etwas Ganzes machen kann. Und das geschieht aus seiner Barmherzigkeit. Er will keine halben Brüder und Schwestern haben. Gott ganz gehören. Und dann nicht gleichförmig sein dieser Welt. Das ist eine riesengroße Gefahr in unseren Kirchengemeinden hin und her. Und ich sehe das bei uns auch in Güglingen bei den jungen Leuten. Wir haben eine wunderschöne Jugend bei uns. Aber immer wieder stellen wir als Ältere fest, wie man manche Dinge doch recht locker nimmt. Wir können nur hoffen, dass das, was man in der Jugend vielleicht etwas locker nimmt, dass diese Dinge dann abgelegt werden und man wirklich mit Ernst sein Christenleben lebt. Gott gebe uns Gnade, dass wir uns an diesen Äon nicht anpassen mit all seinen Abwechslungen und Freizeitgestaltungen, was es alles gibt. Erinnern wir uns an das ernste Wort. Demas hat mich verlassen und den jetzigen Ehe und den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. 2. Timotheus 4, Vers 10. Und werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das haben wir gestern Abend gehört. Das geschieht durch den Geist des Lebens, der in uns wirkt. Der so uns immer wieder erneuert und immer wieder eine neue Gestaltung in uns vornimmt, ein Wachsen in uns vornimmt. Da darf der alte Mensch ruhig sterben. Der Adam darf sterben. Und der alte Mensch darf sterben, der Anthropos. Und der Neue soll wachsen, erneuert werden. Wenn du geistlich wachsen willst, dann lege dich ganz auf den Altar Gottes. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn du geistlich wachsen willst, dann lege dich ganz auf den Altar. Auch wenn Gott viel an mir und an dir arbeiten muss, und er tut es bis zum letzten Atemzug, sei bereit, dich ganz hinzugeben. Und nur dann, wenn du dich ganz hingegeben hast, und da komme ich zu meinem Thema, entfaltet auch Gott die Gaben ganz in dir. Und dieser Vers 2, das Tun des guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes, ist ja ein Thema von Arthur Muhl gewesen. Ich habe darüber letztes Jahr etwas gesagt. Der gute Wille, gehorsam sein, der Wille Gottes gegen uns, der wohlgefällige Wille, sei dankbar, Dank als Söhne Gottes ihm entgegenbringen, der vollkommene Wille gegen uns, unsere Heiligung. Der Wille Gottes gegen uns, unsere Heiligung. Wenn wir in diesem Stück leben, ganz Hingabe, den Willen Gottes ganz tun und ganz tun wollen, dann haben wir in unserem Leben, üben wir in unserem Leben einen wortgemäßen Gottesdienst und wird unser Leben zu einem wortgemäßen Gottesdienst. Gib dich ganz hin, um Jesu Willen und um der Gemeinde Willen. Noch einmal, die Gemeinde kann keine halben Christen brauchen. Die Gemeinde braucht ganz hingegebene Brüder und Schwestern. Nun sehe ich meinen Dienst heute Morgen als einen praktischen Dienst an. Eine praktische Auslegung zu jener Stelle, Römer 12, Vers 3 bis 8. Ich beginne aber mit einer Überschrift sozusagen. Und das ist 1. Korinther 12, Vers 11. 1. Korinther 12, nein, Vers 18. 1. Korinther 12, Vers 18. Ich lese, Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt am Leibe Christi, jedes einzelne von ihnen am Leibe, wie es ihm gefallen hat. Das ist einer der mutmachendsten Sätze für mich im ganzen Neuen Testament. Einer davon. Einer der mutmachendsten Sätze im ganzen Neuen Testament. Dort steht, Gott hat mich gewollt. Gott hat jedes einzelne Glied gesetzt. Jedes einzelne, also auch mich und dich, an dem Leibe. So wie es ihm gefallen hat. Nicht wie ich will oder wollte, sondern so wie es ihm gefallen hat. So hat er mich an den Leibe gesetzt. Was für eine wohltuende Aussage. Nichts ist zufällig an meiner Erwählung. Nichts ist zufällig bei meinem Christwerden. Gott hat mich gewollt, so wie ich gewesen bin. Und er hat mir eine Stelle am Leibe Christi zugewiesen, so wie er gewollt hat. Und er hat mich ganz genau dorthin gesetzt und macht mich dafür auch passend. Hat mich dorthin gesetzt, wo er mich haben wollte. Und dafür hat er mir auch eine Gabe gegeben. Darum geht es dann heute Morgen. Auch in Stunden des Fragens und der Verzweiflung darf ich wissen, Gott hat mich gewollt, so wie ich bin. Auch wenn wir mit Jesus sprechen müssen, wie er es zu Petrus sagte, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du vielleicht nicht willst. Gott bleibt und ist souverän in meinem Leben und über meinem Leben. Nun lese ich noch einmal jenen Katalog. Es ist der erste Katalog von Gaben bei Paulus. Es sind 7 Gaben, die er uns dort nennt. Es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der da lehrt, der bleibe in der Lehre. Es sei der da ermahnt in der Ermahnung, der da mitteilt in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Von dieser Art gibt es noch 3 Kataloge im Neuen Testament, noch 3 Kataloge bei Paulus genauer gesagt. Und das hier ist der erste. Es sind 7 Gaben. Und ich möchte noch schnell auf die 3 anderen Kataloge eingehen, einfach um den Gesamtzusammenhang zu haben, darf dort aber nicht stehen bleiben, sonst komme ich nicht mehr zum eigentlichen Thema. In 1. Korinther 12, Vers 28, das ist der 3. Katalog eigentlich schon, sind es 8 Gaben, die Gott gibt. 1. Korinther 12, Vers 28 sind es 8 Gaben, die Gott gibt. Eigentlich sind das Ämter oder Beauftragungen. Und in 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 sind es 9 Gaben, die der Geist gibt. Das sind die berühmten Geistesgaben. Und in Epheser 4, Vers 11 sind es 5 Gaben, die der Herr gibt. Das sind eigentlich 5 Dienste. Und bei den Geistesgaben sind es eigentlich 9 Zusatzgaben. Und hier in Römer 12, Vers 3 sind es 7 Gaben, die uns Gott gibt nach dem Maß des Glaubens. Auch hier in Römer 12 ist es Gott, der gibt. Es ist nun auffallend, ja sogar erstaunlich, dass diese 3 anderen Kataloge alle eine Überschrift haben. Und das ist gar nicht von ungefähr, denn noch einmal an einer anderen Stelle betont Paulus diese Gaben vom Geist, vom Vater und vom Sohn. Und das steht in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Und dort heißt es sehr betont, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, aber derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Wie soll man das erklären? dass der Vater,
der Sohn
und der Geist in der Gemeinde wirken, jeder extra erwähnt. Das ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was ist da der Zusammenhang? Ich kann euch das jetzt sagen und dann lebt das nicht, weil da fehlt irgendeine Erklärung dazu. Da hat mir ein ganz weltliches Bild geholfen. Und ich kann nur sagen, das ist ein Stück Offenbarung gewesen. Das ist vorstellbar wie in einem kleinen Familienbetrieb. Der Vater, der Sohn und in diesem Fall die Mutter. Der Heilige Geist ist im Hebräischen weiblich, die Ruach eigentlich. Und deshalb können wir die Mutter hier mit dem Heiligen Geist vergleichen. Sie alle wollen, dass in diesem kleinen Unternehmen es richtig läuft. Und da sagt der Vater, der Senior würden wir sagen, ich will 8 Positionen in diesem Unternehmen besetzt haben, damit die Gemeinde, damit das Unternehmen funktioniert. Und dann bestimmt er, und so macht es auch Gott in der Gemeinde, Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter. Und da ist die Mutter, und ich erinnere mich da an ein Unternehmen, in dem ich öfters zu tun hatte, da war eine Frau da, und das hat richtig dann gelebt, dem Unternehmen. Da gab es in einer schönen Kanne Kaffee, und da waren die Vorhänge im Büro und so weiter. Hat richtig Atmosphäre bekommen. Und da will die Mutter, ich will, dass meine Mitarbeiter in diesem Unternehmen ihre Gaben aufs Beste entfalten. Das ist das, was der Geist tut. Er gibt Gaben, damit die Gemeinde ihre Tätigkeit, ihre Fähigkeit entfaltet. Und da ist der Sohn, ich sage einmal, der Junior, der will eine schlagkräftige Dienstgemeinschaft. Und dann sagt er, ähnlich wie beim Vater auch, ich brauche Apostel, Propheten. Und jetzt kommt hinzu, auch dieses weltliche Bild einmal, der Außendienst. Ich brauche Evangelisten und Missionare. Und nach innen brauche ich Hirten, die die Gemeinde richtig leiten. Und dann zum Schluss noch die Lehrer. Der Sohn will eine Dienstgemeinschaft, die funktioniert. Und dieses Bild hat mir geholfen, dann zu verstehen, wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist an der Gemeinde wirken, dass sich hier etwas entfaltet nach innen und außen und dass die Gemeinde ein Werkzeug Gottes wird in dieser Welt. Ich möchte noch 4 Gedanken oder vielleicht auch 5 hinzufügen zu diesem Thema und dann möchte ich zu der Römer 12 Stelle kommen. Da sind Apostel gegeben worden. Wir haben heute keine Apostel mehr. Da waren bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, um Apostel zu sein. Das gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt noch immer wieder, leider heute viel zu wenig, apostolische Gestalten. Das sind jene Gemeindegründer, jene Gründer von Bewegungen, von ganz neuen Entwicklungen innerhalb der Gemeinde. Und wie ich schon sagte, diese Gestalten, diese richtungsweisenden Gestalten fehlen uns immer mehr. Und hier denke ich besonders an Karl Geier aus unseren Kreisen heraus. Man könnte noch viele andere Namen nennen. Der zweite Gedanke, das ist der Sohn, der die Dienstgemeinschaft möchte, die Stelle Epheser 11. Ich habe es eigentlich schon erwähnt. Er möchte in diese Welt hineinwirken und deshalb gibt er die Evangelisten, die Verkündiger der frohen Botschaft. Und er möchte nach innen hineinwirken, dass die Gemeinde immer wieder ihre Hirten hat, wo sie sich neu orientiert und neue Wegweisung holt und auch seelsorgerlich sie betreut wird. Und der dritte Gedanke, die Geistesgaben. Die Geistesgaben werden heute sehr, sehr hoch gespielt. Es steht aber von ihnen geschrieben, alle diese Gaben werden verschwinden. Es seien Prophezeiungen, sie werden aufhören. Wunderkräfte, Heilungen und dergleichen Dinge und Zungenreden. Für mich sind diese Geistesgaben wie Blüten. Das steht in Jesaja 40, die Blüte ist abgefallen. Und meine Brüder und Schwestern, ihr könntet die größten Charismatiker sein. Wenn ihr nur Gaben hättet und Blüten, würde euch alles am Thron Gottes verbrennen. Wenn sich nicht unter und neben den Gaben Früchte entwickelt hätten und Frucht entwickelt hat Und deshalb gibt es zu den neuen Geistesgaben auch eine neunfache Frucht nach Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Wehe, ich sage es sehr deutlich, wehe, wenn wir nur Gaben bringen und keine Frucht. Und deshalb heißt es in 1. Korinther 13, Vers 1, und wenn ich alle Gaben hätte, und wenn ich allen Glauben hätte, dass ich Berge versetze, und hätte der Liebe nicht der erste Teil der Frucht des Geistes, so wäre es mir nichts nütze. Ich möchte Ihnen aus der biblischen Analogie ein Beispiel sagen. In 2. Chroniker 1, Vers 10 wird Salomo angeregt von Gott, um etwas zu bitten. Und er bittet um Weisheit und Erkenntnis. Und Sie kennen das Leben Salomos. Die Frucht war sehr bescheiden, sodass im Buche Nehemia es dann heißt, seine Frauen haben ihn verführt. Und die Geistesgaben beginnen genau mit dem Weisheit, Erkenntnis. Du kannst Weisheit und Erkenntnis haben zum Überlaufen. Wenn keine Frucht in deinem Leben sichtbar ist, ist es dir nichts nütze. Der vierte Gedanke, wir verkündigen keine Wunder und keine Heilungen und keine Zungenrede, auch wenn es das in der Gemeinde gibt und wir fast tagtäglich die Wunderkräfte Gottes erleben dürfen. Und wenn ich fragen würde, wer hat schon ein Wunder Gottes erlebt in seinem Leben, könnte jeder, fast jeder ein Zeugnis geben. Wir verkündigen das aber nicht, sondern wir verkündigen Christus. Und deshalb ist es dort in der fünffachen Dienstgemeinschaft in Epheser 4, deshalb steht dort nichts von Wunderkräften und Heilungen und auch nicht in Römer 12. In 1. Korinther 12, Vers 28, dort wo Gott die Gaben gegeben hat, dort heißt es auch nur etliche. Nicht jeder hat diese Gaben. Es ist etwas Zusätzliches zum Dienst, zur Wirkung in der Gemeinde. Auch in Epheser 4, dort heißt es, der eine, der andere. Aber ganz anders ist es nun in Römer 12. Und damit bin ich bei unserem Thema. Römer 12. In Römer 12 ist jeder angesprochen. Jeder. Nicht nur etliche, nicht nur der eine oder der andere. Weil nämlich jeder, und deshalb habe ich das jeder betont, jeder von Gott eine Gabe bekommen hat zur Mitarbeit am Leibe Christi. Und jeder soll seine Gabe am Leibe Christi leben. Und diese Begabung jedes Einzelnen am Leibe Christi hat Paulus, so möchte ich einmal sagen, in 7 Gaben zusammengefasst. Es ist praktisch die Überschrift zu einer Vielzahl von Gaben, die sich daraus entwickeln und entfalten. Es ist sozusagen die Struktur, die Grundstruktur der Gaben der Glieder am Leibe Christi. Noch einmal, jeder ist begabt. Und es sind Gnadengaben, so steht dort, es sind Gnadengaben, Charismata, nach der uns verliehenen Gnade, nach der uns verliehenen Charis. Wir, die wir durch die Gnade berufen worden sind, 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10, erhalten auch durch die Gnade Gottes eine Gnadengabe, eine Gabe für unseren Dienst in der Gemeinde. Und wir haben diese Gaben erhalten nach Römer 12, Vers 4, wie ich vorgelesen habe, zur Praxis, zu einer Verrichtung, zu einer Tätigkeit am Leibe Christi oder einfacher ausgedrückt in der Gemeinde. In Römer 12 geht es um das Zusammenspiel der einzelnen Glieder mit ihren Gnadengaben zu einer geistgewirkten, praktischen Zusammenarbeit am Leibe Christi. Und nun steht dort am Eingang, Römer 12, Vers 3, am Eingang, wir haben die Gaben erhalten nach dem Maße des Glaubens. Das ist ein schweres Wort gewesen. Das ist ein schweres Wort gewesen. Was ist das? Das Maß des Glaubens, nachdem wir die Gabe empfangen haben? Hinter dem Wort Glauben steht ja bekanntlich im Griechischen das Wort Pistis. Adjektiv Pistos, nicht so wichtig. Es steht da das Wort Pistis, der Glaube. Und der Hauptumfang dieses Wortes ist Vertrauen, Treue, Glauben. Damit heißt das Maß des Glaubens, das Metron des Glaubens, es ist das mir zugemessene Teil am Leibe Christi, in welchem ich treu sein kann und in welchem mir Gott Vertrauen oder in welchem Gott in mich Vertrauen setzen kann. Das ist das Maß des Glaubens. Mein mir zugemessenes Teil am Leibe Christi, in welchem ich treu sein kann und in welchem Gott in mich Vertrauen setzt. Es ist die Begnadung, die ich an der Stelle des Leibes Christi benötige, an die mich Gott gesetzt hat. Ich bin irgendwo so ein kleines Teilchen da am Leibe Christi. Und dort misst mir Gott nun eine Gabe zu, in der ich treu sein kann und in die Gott in mich Vertrauen setzen kann. Mein Platz am Leibe Christi. Jesus in Matthäus 25 nennt das einmal, das ist jetzt die Analogie zu den vier Evangelien, die Talente oder die Pfunde, die jeder enthalten hat. Und jeder ist irgendwo talentiert. Daher kommt das Wort ja von dem Wort Talent in Matthäus 25. Jeder ist irgendwo talentiert, begabt am Leibe Christi. Etwas, was Gott ihm zugemessen hat, an seinem Platz. Es gibt keine unbegabten Christen, lieben Brüder und Schwestern. Es gibt es nicht. Es ist undenkbar, dass Gott ein Glied erwählt hat und lässt es ohne Gabe laufen. Jeder hat irgendeine Funktion und eine Aufgabe. Auch das ist notwendig. Das Maß des Glaubens ist also die mir geschenkte Gnadengabe. Das Wort Geschenk kommt einmal in Epheser 4 vor, dort bei dem fünffachen Katalog, deshalb nehme ich es auch hier. Die mir geschenkte Gnadengabe, die Gott mir anvertraut hat, in der ich treu sein kann und wo Gott in mich Vertrauen setzen kann. Mit der ich eine Tätigkeit oder Verrichtung oder Praxis am Leibe Christi ausführen kann und mit der ich Gott dienen kann, wie es Petrus einmal sagte, ist 1. Petrus 4, Vers 10, und für die ich Gott danken darf. Das ist ganz wichtig. Was mir Gott geschenkt hat, dafür darf ich danken. Und in Römer 12 geht es nun ganz persönlich um mich. Ich bin angesprochen. Und ich wiederhole, weil jeder eine Gabe empfangen hat, ausnahmslos, für das Zusammenwirken und das Zusammenspiel der einzelnen Glieder am Leibe Christi. Das bedeutet aber auch, Gott verlangt nicht zu viel von mir. Er überfordert mich nicht. Er verlangt nur Rechenschaft für das, was er mir zugemessen hat und nicht mehr. Er sagt aber auch in Römer 12, Vers 3, überschätze dich nicht. Denke nicht höher von dir, als sich zu denken gebührt, sondern sei besonnen mit deiner Gnadengabe. Und nun möchte ich diese einzelnen Gnadengaben einmal besprechen. Es geht los mit dem Prophetenwort. Es sei Prophetenwort, so lasst uns prophezeien nach dem Maß des Glaubens. Im Griechischen steht dort das Wort Prophetia. Ich habe das irgendwo nachgelesen. Es ist ein Nomen Actionis. Das heißt, es ist ein Hauptwort der Aktion. Also es ist die Prophetentätigkeit. Wird abgeleitet von Prophetes, der Prophet. Und hier steht Prophetia, die Prophetentätigkeit, deshalb übersetzt man hier im Allgemeinen mit Prophetenwirksamkeit oder mit Prophetenwort. Was ist nun der Prophet in der Gemeinde, der das Prophetenwort, die Prophetentätigkeit hat in der Gemeinde? Ist das nur der, der über die Zukunft ein bisschen plaudert und etwas vorhersagt, wo es dann, ich halte mir die Hand vor den Mund, ab und zu nicht stimmt? Nach 1. Korinther 14 ist es auch der, der das in den Tag hineinredet. Er sagt das Entscheidende auch für die Gegenwart. Auch für die Gegenwart brauche ich eine prophetische Enthüllung. Und ich werde es nachher nochmal sagen, ich sage es jetzt schon, auch in der Seelsorge, der Hirte braucht diese Gabe. Denn wenn da irgendjemand vor ihm steht, im seelsorgerlichen Gespräch, erzählt ihm alles Mögliche und der Seelsorger hat nicht die prophetische Gabe des Durchblicks, was dann? Der Prophet sagt erstens, ich zähle das einmal auf, der Prophet sagt erstens das Wort zur Stunde. Das war schon im Alten Testament so. Der Prophet hat den Durchblick durch die Tage und durch die Zeit. Auch das sage ich jetzt schon, nicht jeder, nur jeder in dem zugemessenen Maß, nicht dass jemand meint, der die Prophetengabe hat, er müsste über alles jetzt Bescheid wissen. Nein, auch dort ist es nur zugemessen in einem bestimmten Umfang. Also er hat einen Durchblick durch die Tage und durch die Zeit. Drittens, er hat eine geistliche prophetische Schau für die Zukunft. Das ist das, was wir unter Prophezeiung verstehen im Allgemeinen. Daher kommt das Wort auch vorhersagen. Viertens, er hat einen Durchblick beim Nächsten. Beim Unkundigen heißt es in 1. Korinther 14. Und auch beim Bruder oder der Schwester, wo es notwendig ist. Fünftens, ganz wichtig, was ich jetzt sage. Er weist auf Christus hin. Der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Offenbarung 19, Vers 10 am Schluss. Und in der Gemeinde geht es speziell um die Enthüllung des Geheimnisses Christi. Rolf, auch deshalb bin ich für dein Gebet so dankbar, dass du das gesagt hast. Und dazu lese ich Ihnen Epheser 3, Vers 4 und 5. Als Schriftbeweis. Epheser 3, Vers 4 und 5. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis Christi, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Das ist Prophetentätigkeit, die Enthüllung des Geheimnisses Christi. Und als Sechstes, da kann man jetzt anderer Meinung sein, ich werde es aber erklären, auch das ist mir wichtig. Der Prophet folgt ja in den Aufzählungen Epheser 4 und 1. Korinther 12, Vers 28 immer auf den Apostel. Der Prophet ist sechstens der, der das Apostelwort in unsere Zeit übersetzt. Er ist der, der das Apostelwort enthüllt und die Schrift in unsere Zeit hinein auslegt. Für mich ist der Prophet deshalb der Exeget, der Schriftausleger in der Gemeinde. Und dazu jetzt sofort zwei Beispiele, damit das nicht ungesichert im Raume stehen bleibt. Ich suche zum Beispiel jahrelang nach der symbolischen, bildhaften Bedeutung einer Gestalt des Alten Testaments. Nehmen wir einfach einmal Hiob. Plötzlich offenbart mir Gott das Geheimnis, indem er mir zeigt, dass Hiob den leidenden Christus darstellt. Das ist eine prophetische Enthüllung, eine prophetische Apokalypse, wie wir auch in Römer 16 nachlesen können. Durch prophetischen Schriften wurde den Aposteln das Geheimnis der Gemeinde enthüllt. Dieses Geheimnis muss er nun offenbaren, bekannt geben. Das kann man nachlesen, Kolosser 4, Vers 3 und 4. Das muss er offenbar machen. Und wenn er es sichtbar gemacht hat und diese Sache zum Lehrbestand, zum Grundbestand der Gemeinde gehört, dann ist es der Lehrer, der das weitergibt und weiter verkündigt. Es gibt die Gaben nie isoliert. Und deshalb bin ich so dankbar, dass unsere Brüder, denke wieder an Ströder, Böhmerle, Geier, Heller und wie sie alle heißen, zu der Gabe der Prophetie auch die Gabe der Lehre hatten. Oder umgekehrt, zur Gabe der Lehre auch die Gabe der Prophetie. Das zweite Beispiel. Es gibt viele christliche Kommentare zum Alten Testament. Nehmen wir einfach mal einen Kommentar zum ersten Buch Mose. Wenn es einen Kommentar nicht versteht, gewisse Gestalten des Alten Testamentes, zum Beispiel Josef, messianisch auszulegen, dann fehlt diesem Kommentar der prophetische Hintergrund. Der Kommentar mag dogmatisch gut und lehrhaft sein, er ist aber nicht prophetisch. Auch dieses Beispiel möge die Aufgabe der Propheten dokumentieren. Und wie wenig prophetisch auch neutestamentliche Kommentare sind, erkennt man daran, wie bescheiden die Auslegungen zu typisch prophetischen Stellen sind, ganz zu schweigen vom Buch der Offenbarung und ganz zu schweigen von einer gesunden Schriftteilung und heilsgeschichtlichen Auslegung. Ich bin sehr dankbar, wo Gott Brüder gibt, die Propheten und Lehrgabe miteinander verbinden. Die Gemeinde braucht Propheten. Wo sie fehlen, zerflettert die Gemeinde. Zusammen mit den Lehrern und Vorstehern bemühen sie sich um den geraden Kurs. Ohne diese drei genannten Funktionen ist die Gemeinde ein Hühnerhaufe. Das ist ein Wort von Wilhelm Busch, dem Pfarrer Wilhelm Busch natürlich. Also ist die Gemeinde ein Hühnerhaufen, der ständig durch alle möglichen Dinge aufgescheucht wird. Dabei soll die Gemeinde ruhig wie ein Adler sein und ihre Bahnen am Himmel ziehen. Ein Wort aus Sprüche 30, Vers 19. Und soll noch hinzugefügt werden, was in Römer 12, Vers 6 am Schluss steht. Die Prophetenwirksamkeit gemäß, nicht des Maßes des Glaubens, sondern gemäß der Analogie des Glaubens, nämlich gemäß des Verhältnisses des mir zugemessenen Maßes. Nur so viel Prophetie, wie ich ertragen und tragen kann, nicht mehr. Gott gibt nicht alle Prophetie, aber er gibt einen Teilaspekt, dem, der das Prophetenwort, die Prophetentätigkeit hat, mit der ich haushalterisch umgehen kann. Prophet sein, auch in der Gemeinde, kann auch wie in den beiden Propheten des Alten Testaments eine Belastung sein, die nur in den von Gott gegebenen Dosen ertragbar ist. Elia ist uns ein Beispiel dafür, wie er durchgedreht hat, weil das, was Gott auf ihn gelegt hat, für ihn fast nicht mehr ertragbar war. Und wer eine Schar für die Endzeit hat, das ist nicht nur interessant, das ist belastend, beängstigend und mitunter schwer zu tragen. Und noch etwas. Der Prophet darf sich nicht mit der Welt liieren. Denken Sie an den alten Propheten im Buche Richter, der nicht mehr gehorsam war zum Wort Gottes, zu dem Wort, das Gott ihm sagte. Und dann ist er ins Gericht gekommen. Ich möchte etwas hinzufügen, was ganz jung ist, was ganz jung gesprochen worden ist. Ich persönlich hatte nie eine Beziehung zum Beispiel zu Billy Graham. Ich war nie auf einer seiner Veranstaltungen, außer jetzt in der neuesten Zeit. Ich war nie irgendwo daran engagiert. Aber die leidende und angefochtene Gemeinde nimmt es ihm übel, dass er eine Liaison, eine zu enge Verbindung zum Kommunismus und ihren Führern und zum Papst genommen hat. Vielleicht ein Prophet ist, der nicht mehr treu ist? Fragezeichen. Der Prophet des alten Bundes hatte treu zu sein in der ihm aufgetragenen Aufgabe. Wer sich wiedererkennt in der Prophetenwirkung, möge treu sein Und die haben wir gelesen, Römer 12, Vers 1 und 2. Und nicht sich gleichförmig machen mit dieser Welt. So, jetzt habe ich sehr lange über die Prophetentätigkeit gesprochen. Ich finde, es ist auch eine ganz wichtige Tätigkeit in der Gemeinde. Und nun kommt das Zweite. Die zweite Gabe, Grundgabe am Leibe Christi. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Diakonia heißt durch den Staub, wörtlich, durch den Staub. Dienen kann jeder, oder sagen wir mal fast jeder, oder muss jeder. Das kann auch durch den Staub und Dreck der Gemeinde gehen. Wo man in der Gemeinde nicht mehr bereit ist, freiwillig zu dienen, dort hat die Gemeinde Mangelerscheinungen und verbeamtet. Jeder Job wird bezahlt, vom Organisten bis zur Putzfrau. Und für die Seelsorge werden möglicherweise noch bezahlte Psychologen angestellt. Das gibt ein Ding. Dienen bedeutet Selbstaufgabe, Brüder und Schwestern. Wer gibt sich schon selbst auf? Da ertappt man sich immer wieder, wie man sich zurückzieht von der Selbstaufgabe oder von dem Legen auf den Altar Gottes und sich wieder runterholt. Ein Wort von Robert Schad. Da hast du dich auf den Altar gelegt und jetzt holst du dich wieder runter. Sein Wort war, da hast du die Zigarette auf den Altar Gottes gelegt und nach 14 Tagen holst du sie wieder runter. Dienen heißt, ich setze mich ein. Ich gebe Interessantes auf um Christi willen. Ich tue den Dreck. Ich bringe mich in die Gemeinde ein. Persönlich, praktisch, helfend, tätig. Die Diakonie ist vielfältig. Da könnte man sicherlich reden und reden. Dienen, Diakonia, ist vielfältig. Ich habe großen Respekt vor denen, die für Christus und die Gemeinde durch den Staub gehen. Und deshalb habe ich für die, die in der Diakonie stehen, eigentlich nur noch zwei Segenswünsche. Im Hebräischen gibt es zwei Begriffe, hauptsächlich zwei Begriffe für den Staub. Der eine Begriff ist Afar, das ist der humide Staub, das ist der Staub, der Humus enthält. Und aus dem wurde auch der Mensch gebildet, 1. Mose 2, Vers 7. In Hiob 14, Vers 8 und 9 steht nun, dass die Baumstümpfe, die im Staube, dort steht Erde, wörtlich Staub, die im Staube stehen, durch den Geruch des Wassers wieder aufsprossen. Und ich wünsche, dass von einem jeden, der durch den Staub geht, Ströme lebendigen Wassers ausgehen und durch unseren Dienst neues Leben entsteht, auch im Staub und Dreck dieser Welt. Das zweite Wort, das ist Awak, das ist auch ein schönes Wort, aber da kann man ja nicht stehen bleiben. Es kommt in seiner weiblichen Form, dann heißt es Awaka, im Hohelied vor, Kapitel 3, Vers 6. Und dort wird etwas von dem Staub des Händlers gesprochen. Und alle ernstzunehmenden Übersetzer übersetzen diesen Staub mit dem H dahinter, da wird es weiblich, diesen Lebensstaub jetzt durch das H wird es lebendig, übersetzen diese Stelle mit dem Gewürzpulver oder dem Gewürzstaub des Händlers. Und für die Hebräer unter uns noch ein Satz zu dem Händler. Der heißt normalerweise Rochel, aber hier ist noch ein O drin und dann heißt es Rochel. Auch dieses Wort kommt nur einmal so vor in der Bibel und auch das weibliche Wort für Staub auch nur einmal. Wieder weg mit dem Schlenker, gehen wir zurück zur Linie. Gewürzpulver, Gewürzstaub des Händlers. Gott hat uns erkauft als der größte Kaufmann der Weltgeschichte. Er hat uns losgekauft aus der Hand Satans. Und ihm sollen wir sein wie so ein Gewürzpulver des Händlers, ein Wohlgeruch Christi. Ich wünsche alle denen, die durch den Staub gehen, dass der Gewürzstaub unseres Lebens, unseres geistlichen Lebens, emporsteigt zu Gott als ein Wohlgeruch Christi. Und wir sollen ja sein an allen Orten, auch im Staube, ein Wohlgeruch Christi, wie geschrieben steht, 2. Korinther 2, Vers 14 und 15. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzuge umherführt, auch im Staub, auch im Mist dieser Welt, und der Geruch seiner Erkenntnis an jedem Orte durch uns offenbart wird. Oder, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden, und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode und den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Auch im Staube, auch im Dreck, auch im Mist dieser Welt kann man ein Wohlgeruch Christi sein. Das wünsche ich allen denen, die durch den Staub gehen. Ja, und nun das Dritte, die Lehre. Es sei, der da lehrt in der Lehre. Kurz und bündig steht es dort in Römer 12. Wo ein Mensch gläubig geworden ist, braucht er anschließend die Lehre. Unbedingt, unbedingt. Da kann man ihm nicht mit Prophetenwort kommen und sagen, nun überleg dir erstmal, ob der Hiob ein Bild auf den Messias ist oder nicht. Nein, der Mann, der braucht mal richtige, handfeste Lehre. Jede Sekte, jede geistige Strömung hat ihre Indoktrinierung oder ihre Belehrung auf Deutsch. Ohne gesunde Lehre zerteilt sich die Gemeinde in eine Vielzahl von Richtungen mit Päpsten und Päpstchen an ihrer Spitze. Jeder lehrt seine Lehre, wie er will, und vertritt seine Lehrmeinung. Wir müssen erst einmal hier unseren Lehrtypus lernen. Römer 6, Vers 17. Und das Bild gesunder Worte, 2. Timotheus 1, Vers 13, uns aneignen und dann bewahren. In den Darlegungen Pauli, das ist ja für uns jetzt selbstverständlich, was ich hier sage, finden wir den Grundstock der gesunden Lehre für uns wieder. Es war das Verdienst unserer Väter, ich muss sie wieder erwähnen, besonders Ernst Ferdinand Ströder, Karl Geier und die anderen Brüder, die uns die gesunde Lehre brachten. Und neben ihnen verblassten so manche Sonderlehren und so Sondermeinungen. 40 Jahre sind dazwischen, fast dazwischen, zwischen dem Tod von Karl Geier und heute, übrigens dieses Jahr 100. Geburtstag von Karl Geier, ich denke, Sie wissen das. Wir können die 40 Jahre zwischen dem Tod von Karl Geier und uns heute nicht wegleugnen, nicht wegwischen. Wir haben vieles dazu gelernt. Aber wir sollen und müssen uns immer wieder auf die Basis zurückbesinnen, auf jenen damals gelegten Grund, auf den wir hoffentlich richtig bauen. Paulus, der Lehrer der Nationen, ist und bleibt nun einmal mit seiner realistischen und gesunden Lehre unsere Norm, der Typus der Lehre, der für uns verbindlich ist. Und dabei, das muss ich immer gleich dazu sagen, betonen wir in der Gemeinde auch die Weite des Wortes. Es heißt, alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder Tod oder Welt oder Leben, alles ist euer. Ihr seid Christi. Der Lehrer bringt das Apostelwort und das Prophetenwort in verstehbare Positionen. Er erklärt uns die richtige Lehre, um daran die falsche Lehre zu erkennen. Wie es ja oft hier gesagt wird, man muss einen 100-Markschein, wer mit Geld umzugehen hat, einen 100-Markschein, da muss man den richtigen kennen, damit man den falschen erkennt. Man muss nicht lernen, wie die falschen aussehen, sondern muss lernen, wie die richtigen aussehen. Der Lehrer bringt das Apostelwort und das Prophetenwort in verstehbare Portionen. Er erklärt uns die richtige Lehre. Er belehrt uns über den Heilsweg. Er belehrt uns über Kreuz und Auferstehung, über Gericht und Gnade, über Hoffnung und Vollendung. Adolf Heller sagte, eine Schulstunde ist dann interessant, wenn sie wie ein Kriminalroman abläuft. Er malt uns Christus vor Augen. Das ist, ja, das ist das Oberste der Lehrer. Wenn sie Christus so vor Augen malen, dass wir es fast plastisch sehen. Wenn ich dann an meine Mathematikstunden zurückdenke und ich das dann von Adolf Heller höre wie ein Kriminalroman, dann könnte ich nur sagen, ich habe auch schon mal Kriminalromane gelesen. Er malt uns Christus vor Augen. Ich möchte jetzt nicht in die theologische Fachsprache eingreifen. Das ist auch irgendeine Festlegung. Er könnte der Dogmatiker sein, er könnte der Katechet sein, der Unterweiser. Und was immer man hier bringen könnte. Zusammen mit dem Propheten und dem Vorsteher bekämpft er die falsche Lehre, die Irrlehre, die Sekte. In unseren von gegenseitiger Liebe geprägten Kreisen ist es oft ganz schwierig, ein Wort zu sagen gegen ungesunde Lehre. Dann heißt es, wo bleibt die Liebe? Wer sagt es dem Einzelnen? Die apostolischen Gestalten sind weg. Da müssen wir nun mit unserer Gabe den richtigen Kurs steuern. Viele sind und können Lehrer sein. Das ist kein Privileg der großen Namen. Die Großmutter zu Hause, die ihre Enkel über Jesus belehrt, ist auch ein Lehrer in meinen Augen. Wobei natürlich der Lehrer der Gemeinde, der vorne steht, keinesfalls abgewertet werden soll, ganz im Gegenteil. Auch die Sonntagsschullehrerin, die ihren Kindern etwas von Jesus erzählt, schlicht und einfach, ist eine Lehrerin. Wer die Gabe der Lehre hat, bleibe in der Lehre. Ich mache Mut zur Lehre. Die Gemeinde braucht die Lehrer. Und es gibt so viel versteckte Lehrer. Man staunt immer wieder. Da hört man von dem einen und anderen, wie er in seinem kleinen Kreis so wunderschön die Heilslehre darlegen könnte. Da staunt man, noch nie etwas davon gehört. Mut zur Lehre. Wer die Lehre, die Gabe der Lehre bei sich entdeckt. Mut zur Lehre. Mache darin weiter. Und nun kommt der vierte. Der steht in der Mitte. Ja, Arthur Muhl hätte hier 7 Gaben entdeckt und dann hätte er den 7-armigen Leuchter herausgeholt und hätte dann seine schöne Linie da gezogen. Ich habe das auch probiert, aber ich habe gedacht, das mache ich heute Morgen nicht so. In der Mitte, der vierte, ist der Ermahner. Es sei der ermahnt, bleibe in der Ermahnung. Im Griechischen steht dort ein Wort dahinter, das wir aus Vorträgen, Predigten, öfters hören. Das ist der Paraklet. Das Zeitwort ist Parakaleo, das Hauptwort dann Paraklesis. Wer ist der Paraklet, der ermahnt? Das Wort setzt sich zusammen aus Para, neben, und Kaleo, rufen. Das ist der, der neben mir ruft, neben mir spricht. Das ist der Bruder und die Schwester, die neben mir ist und zu mir spricht. Parakaleo, der Ermahner, neben rufen, neben reden. Der Bruder, die Schwester, die neben mir ist und zu mir redet, zu mir spricht. Das kann natürlich sein, ein Ermahnen. Deshalb wird es häufig so übersetzt. Ein Ermuntern, auch so wird es übersetzt. Ein Zuspruch, das ist mir die liebste Übersetzung, zusprechen. Ein Zuspruch, wo ich es nötig habe und brauche. Ein Trost, wie Luther übersetzt. Eine Stärkung, eine Bitte, wie man auch im Lexikon finden kann. Es kann auch Fürsprecher heißen, so die Form des Anwaltes, auch das kommt vor, aber sehr selten im Neuen Testament. Ich meine, dass mit dieser Deutung der wesentliche Zusammenhang dieser Gabe gesagt ist. Noch einmal, es kann auch Helfer sein, Beistand kann sein, Fürsprecher, Sachwalter übersetzt die alte Elberfelder Übersetzung. Wohl dem, der einen Bruder oder eine Schwester neben sich hat, die in der richtigen Situation etwas zu ihm sagt. Übrigens, der Seelsorger, der Hirte braucht diese Gabe ganz besonders, wenn er im Zweiergespräch etwas zu jemandem sagt und dann im Geist Gottes das Richtige. Aber auch wohl dem, der einen Bruder oder eine Schwester in schwierigen Situationen neben sich hat als Fürsprecher. Das Wort steht zwar nicht in 2. Timotheus 4, Vers 16, aber ich führe es an, um der Sache willen. bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Da waren sie, alle die Parakleten, die Zusprecher und Fürsprecher, haben alle die Kurve gekratzt. Wer die Parakleten, die Zusprechergabe hat, das Zweiergespräch, das Gespräch von Bruder zu Bruder, wer diese Gabe hat, der soll sie treiben und ausführen. Denn der Geist, das ist eine geistliche Gabe, ist ja selbst der Parakleten, wohl dem, wo der Geist zu uns spricht, in den verschiedensten Situationen des Lebens. Und wohl dem, der zu seinem Bruder spricht im Geist der Wahrheit, der zu seinem Bruder spricht als Helfer und Beistand. Wer nun bei sich diese Gabe des Parakleten entdeckt, des Zu- und Fürsprechers, der darf den Heiligen Geist um Sendung bitten. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich will den Heiligen Geist euch senden, den Parakleten. Eine geistliche Aufgabe. Wenn wir die Parakletenaufgabe nicht als geistliche Gabe sehen, wo der Geist wirken muss, dann geht es, wenn wir einen Trost aussprechen müssen, wie dem Hiob zu seinen Freunden, ihr seid leidige Tröster. Denn mit angelernten und lockeren Sprüchen kann man nicht zum Bruder in entscheidenden Situationen sprechen. Und deshalb ermahnt Paulus, hier ist das Wort mit ermahnen übersetzt, deshalb ermahnt Paulus in Römer 12, Vers 1, wie ich schon am Anfang las, durch das Erbarmen Gottes, das muss mit dahinter stehen. Römer 15, Vers 30, ermahnt durch die Liebe des Geistes. 1. Korinther 1, Vers 10, er ermahnt durch den Namen Jesu Christi und durch die Sanftmut und die Milde Christi. Wo die Ermahnung im Herrn geschieht, 2. Thessalonicher 3, Vers 12, noch eine Stelle, dort wird sie auch als geistlicher Dienst wahrgenommen. Bereithalten für Jesus, sich senden lassen, sich fähig machen zum Gesandtwerden. Das ist die Haltung dessen, der die Gabe bei sich entdeckt hat. Der Herr wird dann schon die Fälle geben und schicken, die der Einzelne braucht. Und nun kommt der fünfte. Wer da mitteilt? Es ist 11.10 Uhr, vielleicht mal so zwischendrin, schnell ein etwas anderes, anderen Gedanken. Es kommen noch die Gabe 5 und 6, die gehen, und 7 natürlich, die gehen etwas schneller. Ich habe bei dem Propheten mich etwas länger aufgehalten. Und Manfred, ich nehme dein Wort ernst, dass wir unter uns sind.
Ich habe keinen Fritz, ich habe einen Ernst,
ja. Ja, gut.
Aber wir können jetzt schon zwischendurch was singen.
Ja, ja, mal.
Machen wir schon die Türen auf.
Ja.
Sauerstoff und Heiliger Geist.
Ja. Ja, wir gerne.
Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun. Singen, beten, loben den Herrn. 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 Singen, beten, loben den Herrn.
Ohne jetzt zu den Charismatikern zu gehen, stehen wir mal auf und dann singen wir es vierstimmig, ja?
Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn.
War etwas verkürzt, aber immerhin. Frische Luft nochmal schnappen und dann setzen wir uns wieder. Und jetzt die Türen zu, ja.
Ehe du weitermachst, möchte ich mich kurz verabschieden. Ja, ich muss jetzt weg. Ich war in diesen Tagen bei den drei Tres Taberne, bei den drei Gasthäusern auf der Via Appia. Als Paulus nämlich diese ehrwürdige Straße in Rom beschritt, sah er die Brüder und fasste Mut. dankte Gott. Ich möchte euch danken für die Glaubensstärkung, die ich in eurer Mitte hatte, durch den Glauben, der in euch ist.
Ja, und wir möchten danken, Bruder Jugel, für deinen Dienst und dich der Gnade unseres Gottes und seinem Wort der Gnade anvertrauen. Dir vor allen Dingen auch mit deiner körperlichen Schwachheit und Not. Und einen lieben Gruß an deine Frau. Dankeschön. Gott befohlen. So, wir machen weiter. Jetzt kommt die fünfte Gabe, die wir in der Gemeinde haben, die wir in der Gemeinde haben, die gibt es. Und das ist der, der mitteilt und dann wird hinzugefügt in Einfalt. Was ist das? Mitteilen. Auch hier muss man, es bleibt nichts anderes übrig, wenn man richtig auslegen will, eben nun auch in den Urtext einsteigen. Und dort steht ein Wort, das heißt Metadidomi. Meta kennen wir alle, das heißt inmitten, dazwischen, und Didomi heißt geben, schenken, verleihen, gewähren, leisten. Also ganz schlicht und einfach, das ist einer, der dazwischen steht und etwas gibt. Vorhin war es der, der neben mir ist und etwas zu mir redet und ruft. Jetzt ist es der, dazwischen steht und etwas gibt. Deshalb übersetzt man hier mit mitteilen. Hier ist nun der Bruder angesprochen, der zwischen den Gliedern steht. Es handelt sich hier, so könnte man einmal sagen, um den zwischengliedlichen Bereich. In der Welt würde man es den zwischenmenschlichen Bereich nennen, den interkommunikativen Bereich, um es auch einmal so auszudrücken. Derjenige, der diese Gabe hat, und jetzt werden wir doch wieder ernst, war auch jetzt gerade eben ernst, aber jetzt wird es etwas präziser. Derjenige, der diese Gabe hat, verhindert Isolation in der Gemeinde. Ich könnte es auch als die Anti-Isolationsgabe bezeichnen. Wer an den Rand gedrängt wird, der wird wieder von diesem Bruder oder dieser Schwester angesprochen und eingebunden. Es sind jene integrativen Glieder, jene Eingemeindungsglieder, die die Gabe haben, einen Randsiedler, einen Verachteten in der Gemeinde wieder einzubinden. Sie sorgen dafür, dass jedes Glied ein Heimatgefühl hat, ein Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde und weiß, ich gehöre dazu. Es sind jene Glieder am Leibe Christi, die mitteilen durch ein Gespräch, eine Information, ein Besuch, eine Einladung, eine Vermittlung, Herstellung eines Kontaktes. Sie arbeiten geistlich, seelsorgerlich, praktisch, je nachdem. Ein praktisches Beispiel: Es sind jene Brüder und Schwestern, die wunderbar vermitteln können zwischen Jung und Alt, dass da keine Spaltung gibt. Es sind jene Glieder, die zwischen Pastor und Gemeinde vermitteln können, dass da nicht einer oben steht und spricht und die Gemeinde lebt ganz anders. Zur Mitteilung gehört aber nicht nur das Reden oder das irgendetwas zurechtbiegen, ein Gespräch. Dazu gehört auch das praktische Geben, denn dort steht das Wort Didomi und das heißt geben. Jedes Glied, was es dem anderen gibt, ist jene Gabe, jenes Mitteilen. Wer die Gabe hat, insbesondere in dem zwischen den Gliedern stehen und oft auch vermitteln, der soll geistgeleitet und einfühlsam sein. Deshalb heißt es dort mit Einfalt, Lauterkeit, Bereitwilligkeit. Dieser heikle zwischengliedliche Bereich bedarf der Lauterkeit. Wer unseriös ist und nur den Gemeindeklatsch hin und her trägt, ist für diese Gabe nicht geeignet. Und wer gibt, jetzt im praktischen Sinne, dem einen und dem anderen Glied, der tue es mit Lauterkeit
ohne Hintergedanken und ohne den Brüder über den Tisch ziehen zu wollen, zu übervorteilen. Und dazu ein praktisches Beispiel, sehr kleines, einfaches Beispielchen, aber es kann die Situation vielleicht etwas verdeutlichen. Als ich vor vielen Jahren mein Haus baute, hatte ich einen Handwerker, das war auch ein Bruder, und der hat mir einmal gesagt, Bruder Weber, der Herr Weber, ich habe Ihnen diese Arbeit umsonst gemacht. Dann habe ich gesagt, Herr X, ich möchte von Ihnen nichts umsonst gemacht haben, ich möchte es bezahlen. Nein, 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 ich habe das Ihnen umsonst gemacht. Wissen Sie, der hat es nicht ausgenützt. Wissen Sie, da kriege ich dann so ein komisches Gefühl, denn der tut mir was umsonst, nach 20 Jahren sagt er mir immer noch, wissen Sie, ich habe Ihnen damals es doch umsonst gemacht und kann dann vielleicht noch auch mal bei mir etwas abstauben wollen und sagen, gell, ich habe das doch umsonst gemacht, Sie könnten mir vielleicht auch mal das und das helfen. Und mir hat er es für 10 Pfennig etwas gemacht und von mir will er es dann für 10 Mark. Brüder sind gute Kaufleute. Man sagte immer in Korntal, bei Stuttgart, hat es mit denen von Korntal gar nichts zu tun. Ja? In Korntal, bei Stuttgart, wo die Brüdergemeinde, Zinzendorf-Gemeinde war, seien die Baupreise um Stuttgart herum am höchsten gewesen. So ein frommes Pflaster war Korntal. Die Bauplatzpreise in Korntal waren am höchsten um die Stadt Stuttgart herum, weil dort so viele fromme Brüder wohnen.
Schwindel!
Ja. Ich habe das gehört. So.
Angebot und Nachfrage überall.
So ist es. Und noch ein bisschen Chuzpe dabei. Also, jetzt gehen wir wieder zurück. Wenn wir etwas geben, wenn wir etwas weitergeben, dann geben wir es in Lauterkeit und Einfalt ohne Hintergedanken. Im Alten Testament gibt es ein Bild des Mannes, der in den Riss tritt. Genau das ist diese Gabe. Zwischen den Gliedern stehen, in den Riss treten. Hesekiel 13, in den Riss seid ihr nicht getreten. Und Hesekiel 22, 30, ich suchte einen Mann, der in den Riss treten möchte. Wenn zwei Gemeindeglieder sich verkracht haben, dann nach Matthäus 5, Vers 9, Friedensstifter sein. Die, die Frieden stiften, zwischengliedlicher Bereich, werden Söhne Gottes heißen. Das ist wahrhaftig eine Aufgabe für Söhne Gottes, in den Riss treten, zwischen die Glieder treten und vermitteln. Und geben, auch praktisch, wo es notwendig ist. Auch wenn es aus der Familie jetzt gesprochen ist, ich habe das so nicht, hat mein Vater besser gehabt. Meine Mutter sagt immer wieder von meinem Vater, jetzt hast du es wieder gesehen, dass der oder die das und das braucht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber es hat irgendwie funktioniert. Jetzt hast du es wieder gesehen, dass der das und das braucht. Das ist so eine Gabe, die dahinter steckt. Dass man sieht und mitteilt. Geld, Gut, Wort oder was immer es sein mag. Jene mit dieser Gabe begabten und begnadeten sind auch wie das Bindegewebe am Leibe Christi. Sie verbinden die einzelnen Glieder miteinander und verbunden waren, bilden sie sozusagen neues Bindegewebe. Wer sich in dieser Gabe entdeckt, er möge die Gabe tun mit Lauterkeit, mit Einfalt. Und nun kommt der Vorsteher. Wer da vorsteht, tue es mit Fleiß. Griechisch proistemi, vor oder vorne stehen, ganz einfach. Eine Gemeinde braucht einen Vorstand, eine Leitung, da geht kein Weg dran vorbei. Man braucht diese Vorsteher nach innen und außen, zur Vertretung nach außen, auch in organisatorischer Hinsicht. Was wäre eine Gemeinde ohne einen Vorstand? Sie würde auch hier einfach sonst keinen Zusammenhalt finden. Und diese Vorsteher haben noch eine Gabe und Aufgabe. Sie sollen die Glieder der Gemeinde nach Möglichkeit so ein bisschen zusammenhalten mit ihren verschiedenartigsten Charakteren und Begabungen. Es ist bestimmt viel leichter, einen Turnverein zusammenzuhalten als eine Kirchengemeinde. Denn alle Christen sind Individualisten. Das ist von Gott so gewollt, gibt es nichts dagegen zu sagen. Aber deshalb Individualisten führen ist viel schwieriger wie keine Individualisten.
Ja? Ja. Wie sind die Brüder oft in vielfältiger Weise auch ein Problem, muss man auch sagen. Und da vorne stehen, so gut als möglich zusammenhalten, das ist mir die Aufgabe des Vorstehers. Die Wuppertaler Studienbibel hat zu dieser Stelle auch noch eine Übersetzung gebracht, nämlich, und das passt auch sehr gut, für etwas Sorge tragen, sich um etwas kümmern. Auch das ist eine Aufgabe des Vorstehers, dass alles organisiert ist, der Organist da ist, die Lichter brennen, die Türen nicht klemmen und dergleichen Dinge mehr. Schön ist es, wenn die Gemeindeleitung sich in das Netzwerk der Gaben einordnen kann. Wissen Sie, das sind nicht immer nur große, spektakuläre Dinge. Kleine Dinge, vom Staub auf den Boden, ja, ich kann jetzt sagen, bei uns gibt es keine Zigarettenkippen, aber irgendwelcher Schmutz, der da rumliegt und das alles bewohnbar ist, das sind doch alles Dinge, die gehören zur Diakonie und auch zur Leitungsfunktion, dass man herkommt und merkt, hier ist eine Ordnung. Und ihr seid ja unter euch, viele sind Leiter von Gemeinden oder Gruppen. Wer vorsteht, kümmert sich um etwas und guckt, dass der Haufen zusammenbleibt. Manchmal braucht man eine harte Hand, um Fehlentwicklungen zu begegnen. Eine ganz wichtige Sache. Dann kommt man gleich wieder mit der Liebe. Aber die Liebe ist hart wie der Tod. So steht in Hohelied 8, Vers 6. Keine falsche Liebe sollte der Vorsteher üben und auch keine falsche Rücksicht nehmen, keine falsche Lehre dulden, keinen falschen Propheten. Das ist mitunter ein schweres Geschäft. Man sollte mit den Vorstehern barmherzig sein. Sind nur Menschen von Fleisch und Blut, aber mit heiligem Geist. Und sie bitten Gott, dass der Geist des Lebens in ihnen wirkt. Und nicht das Gesetz der Sünde und des Todes, wie wir gestern gehört haben. Er soll mit Fleiß und Eifer vorstehen, Gott gebe uns begeisterte und engagierte Leitungsglieder. Und noch etwas, er sollte auch verstehen, rechtzeitig abzutreten. Da habe ich jetzt leicht zu reden, weil ich noch nicht so alt bin. Aber für den es trifft, möge sich's gut anhören.
Wir sorgen dann dafür.
Und noch etwas. Erwarten Sie nie einen Dank als Leiter. Obwohl auch mir eine Anerkennung immer gut tut, ein paar Streicheleinheiten schaden nichts. Da kommt dann die Antwort und heißt, nun habe ich 20 Jahre die Sonntagsschule geleitet. Und dann zum Schluss kein Dank und dann noch diese Kritik. Dann geht das Weinen los und der Seelsorger wird bemüht. Liebe Brüder und Schwestern, machen Sie sich doch daraus keine Probleme. Warum? Holen Sie sich Ihr Lob und Ihren Dank am Bema Christi, am Thron Gottes ab und nicht da unten bei den Brüdern und Schwestern, die sowieso ein bisschen schwindeln, wenn sie ihnen zu viel Streicheleinheiten geben. Stimmt's oder habe ich recht? Ja. Gott gebe uns zwischen Leitern und den anderen Brüdern und Schwestern eine Bruderschaft zwischen Propheten, Lehrern, Vorstehern, Zusprechern, Mitteilern, dass der gerade Kurs erhalten bleibt. Und nun kommt die letzte Gabe. Dann sind Sie bald, ach, wie die Zeit vergeht, sind wir bald am Ende. Der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. So, und jetzt will ich versuchen, so schön das Thema noch ist, es zügig durchzuziehen. Im Griechischen steht dort ein Wort Eleao, Hauptwort Eleos, Erbarmen, Barmherzigkeit. Und das Problem ist nun, deshalb sage ich das, dass es noch ein Wort gibt für Erbarmungen, das aber sonst mit Mitleid übersetzt wird, das heißt Opteiro. Und wenn es heißt, der Vater der Erbarmungen, dann steht dort dieses Wort Opteiro des Mitleids eigentlich. Und da habe ich nun ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sagen wir mal, um das nun alles auseinanderzuhalten, denn ich möchte ja korrekt dem wortgemäß auslegen und da muss man eben solche Übersetzungsprobleme, irgendwo mit denen muss man fertig werden. Wir sind damit am letzten Punkt. Ich meine Robert Schaar zu hören, wenn ich jetzt sage, habt Erbarmen miteinander, ihr Glieder am Leibe Christi. Wie können sich Glieder am Leibe Christi wehtun? Und wer sich bis jetzt noch nicht in einer Gabe gefunden hat, der möge sich prüfen, ob er nicht diese Gabe hat und in großem Erbarmen die Gemeindeglieder, seine Brüder und Schwestern vor den Thron Gottes bringt und trägt. Es ist ein göttliches Amt, das Erbarmenamt, eine göttliche Gabe. Er ist ja der Pfad der Erbarmungen. Und nun habe ich vorhin gesagt, kriege ich die Schwierigkeit mit Übersetzung, weil J ja nicht Eleos steht, sondern Eukteiro. Er ist der Vater des Mitleids. Aber dann bin ich ins Alte Testament gegangen und dort steht nun, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Dort steht im Psalm 103, Vers 13, Racham, dass das Spezialwort für Erbarmen im Alten Testament, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Ein göttliches Amt, Erbarmen in der Gemeinde. Und dort in dem Katalog der 13 Attribute Gottes, so sagen die Juden, 2. Mose 34, Vers 6, Herr, Herr Gott und so weiter, dort steht als erste praktische Gabe Rachum, das heißt barmherzig sein. So heißt es, Herr, Herr Gott, barmherzig und Gnade erweisend. Neben den Gottesbegriffen das erste Attribut, Gott ist barmherzig. Und dann kommen sie, die Brüder und Schwestern, jene Zuchtmeister in Christo, wenn etwas schief gelaufen ist. Und dabei sollten sie Väter in Christo sein, erbarmt über die, die Gott fürchten. Wissen Sie, wenn man hinter unser Leben gucken würde, jedem Einzelnen, ein paar Ausnahmen möchte ich heute zulassen, und das würde man alles hier offen darlegen, wenn dann man untereinander nicht erbarmend wäre, was dann? In der Gemeinde gibt es viele, viele, viele Verletzungen. Das Erbarmen ist das geeignete Hilfsmittel dagegen. Wer Vater in Christus sein möchte und ist, der ist erbarmend. Und wer es werden möchte, der soll sich prüfen, ob er erbarmend ist. Durch unser Reden, durch unser Tun, durch unser Handeln verletzen wir oft, oft unbeabsichtigt. Schön ist es dann, wenn Schädiger und Geschädigter in Barmherzigkeit zueinander finden. Habt ein herzliches Erbarmen untereinander, heißt es. Auch wenn dort wieder Mitleid steht, will ich es trotzdem erwähnen. Habt ein herzliches Mitleid und Erbarmen miteinander. Da war in Rom ein Mann in Ketten gefangen, es war Paulus, und er schrieb, alle in Asien sind von mir abgefallen. Und da war ein Mann namens Onesiphorus, er hat sich seiner Kette nicht geschämt. Barmherzig sein auch dem gegenüber, der vergessen ist in der Gemeinde, der unansehnlich und alt geworden ist, der nicht mehr für voll genommen wird und so weiter. Schämen wir uns doch nicht der Kette unserer Brüder. Ich weiß, wie schwer das ist. Wenn du mit vornehmen Leuten einen schönen Schlips, Krawatte und sauberes Hemd dastehst und dann kommt so ein Bruder, der Speichel aus dem Mund rauslaufen hat. Praktisch, so ist es doch. Und da ist ein Onesiphorus und Lukas, der Arzt und Timotheus und die besuchten ihn. Da steht ein Wort in Galater 4, Vers 14. Lassen Sie mich das noch sagen. Noch ein paar andere Sätze, dann möchte ich bald aufhören. Ich höre auf. Und bei der Versuchung für euch wegen meines Fleisches habt ihr mich nicht verachtet, noch vor mir ausgespuckt. Noch vor mir ausgespuckt. Das war ein Verkündiger, der Paulus. Ein unansehnlicher Typ. Triefendes Auge vielleicht hatte er gehabt. Und unkundig in der Rede war auch noch, wie er schreibt. Ein Mensch, vor welchem man aufgespuckt hätte. Und mit solchen Leuten baut Jesus die Gemeinde. Und da legen wir in unseren Gemeinden Wert am Sonntagmorgen den Kirchen hin und her auf ein gepflegtes Äußeres. Dass unsere Frauen geschminkt kommen und nett aussehen, ist alles recht. Ich sage nichts dagegen. Aber, ein Gottesdienst nach Gottes Wohlgefallen sieht anders aus. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen ihre Drangsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Ich überspringe einiges und sage noch einiges. Und noch eines. Entschuldigung. Der Zeit darf aufhören. Der Gott gebe dem Onesiphorus Barmherzigkeit an jenem Tage für diesen Dienst. Gott gebe dem Onesiphorus für diesen Dienst an Paulus Barmherzigkeit an jenem Tage. Brüder und Schwestern, auch wir brauchen Barmherzigkeit vor dem Thron Gottes. in dem, was wir mitbringen und nicht verarbeitet haben in dieser Welt. Und dass die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht, so schreibt Jakobus an anderer Stelle. Wohl dem, der Barmherzigkeit geübt hat, vielleicht die wichtigste von allen Gaben, wohl dem, der Barmherzigkeit geübt hat, Gott lohnt es ihm mit Barmherzigkeit am Throne Gottes. Mit Freudigkeit sollen wir es tun, das sollte ich noch hinzufügen, wer Barmherzigkeit übt, sollte es mit Freudigkeit tun. Und nun, Brüder und Schwestern, entfaltet eure Gaben, so steht es in 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist, und so weiter. Prüft euch, wo eure Gabe ist. Entfaltet eure Gnadengabe. Das ist wichtig für den Nutzen der Gemeinde. Wer nur zu Hause sitzt und meint, es machen schon die anderen, der täuscht sich. Und du hast irgendeine kleine Gabe, in der du treu sein kannst. Und um das ging es heute Morgen. Ich schließe mit einem Wort aus Jesaja 49, Vers 4, das ich ein bisschen an den Urtext angepasst habe. Jesaja 49, Vers 4. Und ich sagte, für nichts strengte ich mich in der Gemeinde an. Für das Chaos, es steht dort Tohu. Und für die Eitelkeit setzte ich meine Kraft ein. So kann ein Mann aus der Welt sprechen. Doch mein Urteil ist von dem Herrn und mein Arbeitslohn von meinem Gott. Brüder, wir setzen uns für Christus ein. Wir setzen uns für die Gemeinde ein. Und dann dürfen wir auch wissen, wenn es dann tönen wird bei dem Krönen, dann dürfen wir auch den Lohn empfangen für die Treue und die Entfaltung für und mit unserer Gabe. Und das wünsche ich uns allen. Vergraben Sie Ihr Talent nicht, suchen Sie es und setzen Sie es ein für Christus und seine Gemeinde. Gott segne uns miteinander.